Kennst du das? Patientinnen sagen kurzfristig Termine ab und der Terminslot bleibt leer. Dann drohen Umsatzausfälle. Doktolib hat die Lösung. Wird spontan ein Termin frei, besetzt die intelligente Warteliste den Slot sofort neu. No shows, no more. Doktolib bietet den Online-Terminkalender, mit dem Patientinnen jederzeit Termine bei dir buchen können. Online oder per KI-basierten Telefonassistenten. Bei Doktolib sind in Deutschland übrigens über 25 Millionen Menschen registriert. Krass, oder? Genau darum gewinnst du mit Doktolib Neupatientinnen. Nämlich die, die du möchtest. Wie für PZR, Implantate oder ästhetische Behandlungen. Bestandspatientinnen kommen dank automatischer und individueller Recalls zum richtigen Zeitpunkt zurück. Ganz ehrlich, die Zahlen haben mich ziemlich beeindruckt. 40% weniger Terminausfälle und 10 Stunden weniger Administration pro Woche. Wenn du daran Interesse hast, vereinbare doch einen Demotermin unter doktorlieb.info/praxisflüsterer. Praxisflüsterer mit Ü. Gerne nochmal, doktorlieb.info/praxisflüsterer. Praxisflüsterer mit Ü. Link in den Shownotes. Heute zu Gast Dr. Ruben Stelzner. Ja, den Namen, den kennt ihr. Den Namen kennt wahrscheinlich jeder im dentaldeutschen Bereich. Ruben und sein Bruder Matthias haben die Gruppe Aldent gegründet. 2011, eine der größten und erfolgreichsten Gruppen. 300 Zahnärzte, 2000 Mitarbeiter, 18 Standorte. Die haben von Grund auf an neue Standorte, hochmoderne Standorte in mittlerweile fast jeder größeren deutschen Stadt. Ja, Ruben und sein Bruder Matthias waren zu Gast vor 5 Jahren im Podcast. Es ist die immer noch meistgehörte Folge. Es ist die Folge Nummer 2, die ich aufgenommen habe im Praxisflüsterer Podcast. Und heute ist Ruben zu Gast, weil Ruben beruflich eine Änderung oder eine Adaption seiner bisherigen Tätigkeit vollendet hat und ein neues Kapitel aufgeschlagen hat. Ich bin seit Jahren mit Ruben und Matthias befreundet. Wir treffen uns regelmäßig, unregelmäßig. Und für mich überraschend kam eine kleine Überraschung sozusagen Anfang, Mitte 2025 auf, über die ich dann mit Ruben sprechen wollte. Worum es geht, erzähle ich später im Podcast. Es ist auf jeden Fall wahnsinnig spannend und auch wahnsinnig unerwartet. Zumindest für mich war es und ich denke für die meisten meiner Hörerinnen und Hörer auch. Es ist eine richtig tolle Folge geworden. Absolute Hörempfehlung. Also ich will euch nicht lange auf die Folter spannen. Mein Name ist Christian Henrizi. Ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting und nun rein in das Gespräch. Ja, hallo Ruben. Schön, dass du mal wieder zu Gast bist.
Hallo Christian. Ja, das freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, das ist echt lange her. Du und dein Bruder Matthias, ihr wart vor 5 Jahren zu Gast. Der zweite Podcast. Also die zweite Aufnahme, die ich da je gemacht habe und es war ja ein wunderbar erfolgreicher und auch hörreicher Podcast, wurde oft erwähnt und ist bis heute der meistgehörteste aus dieser Serie und ein Update ist schon lange, lange, lange überfällig und umso glücklicher bin ich, dass ich dich als, ja ich sag mal so, hochbeschäftigten Menschen mal hier vor die Kamera und vors Mikrofon bekommen habe.
Ja, freut mich auch. Meine Güte, 5 Jahre schon, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja schon wieder, ja. Na gut, hoffentlich hört man das nicht und sieht man es nicht.
Nee, keine Sorge. Erstmal siehst du noch frisch und jung aus.
Danke.
Und wir haben uns ja auch, witziger, wir haben uns ja immer wieder gesehen. Also 1-2 Mal im Jahr haben wir uns ja immer gesehen. Ne? Im Sommer haben wir immer mal in Berlin bei so einer Veranstaltung und dann irgendwie, ach, solche dentalen Sachen, ne? IDS oder so. Irgendwo laufen wir uns ja immer wieder über den Weg, ne?
Ja, ach, die Branche ist nicht so groß, ne? Und ja, du bist überall immer und ich bin ja auch viel, genau, unterwegs.
Du bist auch überall immer, ne? Und entweder treffe ich deinen Bruder oder ich treffe dich dann irgendwo bei einer Podiumsveranstaltung oder was auch immer.
Solange du es doch auseinanderhalten kannst.
Nicht immer, nicht immer. Ne, am Anfang habe ich euch öfter mal verwechselt, aber jetzt habe ich das langsam gerade. Nee, erzähl doch mal rum. Mal kurz ein Abriss für die, die die erste Folge nicht gehört haben sollten. Wer bist du? Wo kommst du her? Und dann, ja, sprechen wir mal so ein bisschen, was die letzten 5 Jahre passiert ist.
Ja, genau. Ich versuche es kurz zu machen. Ja, Ruben Stelzner, ich bin ja ursprünglich aus einer Medizinerfamilie. Mein Bruder auch, Onkel, Tante, alle, Opa. Wir kommen ja wirklich aus einer weiten Mediziner-, Zahnmedizinerfamilie. Und Mein Bruder und ich, wir haben 2011 und ich glaube, darüber kennen uns die meisten, eben das Alden-Zahnzentrum gegründet, erstmal in München. Das war so eine, sagen wir mal, der ersten Großkooperationen. Heutzutage sagt man MVZ, früher kannte man den Begriff noch gar nicht so in der Zahnmedizin. Und die Idee war einfach zu sagen, wir versuchen all diese Probleme, die, sagen wir mal, die Zahnmedizin so mit sich bringt, immer teurere Medizin, immer teurere Mieten, immer mehr Leute, die Angst auch vor der Selbstständigkeit haben, vielleicht zu bündeln und zu sagen, wir machen was Gutes drauf und draus und machen eine Großkooperation mit vielen Zahnärzten, wo eben jeder mit toller Technik arbeiten kann, schön Arbeitszeiten, viel Patienten hat und ja, einfach gute Zahnmedizin machen kann, auch für eine Breite der Bevölkerung, das war das Ziel damals. Und ja, Mensch, es ist jetzt 2011, also 14 Jahre her. Nachdem das Konzept dann dort angelaufen ist, hatten wir überlegt, Mensch, das muss eigentlich auch ohne uns, sagen wir mal, immer im Praxismanagerstuhl funktionieren und haben dann einen zweiten und einen dritten Standort aufgemacht in München und in Frankfurt. Schließlich dann auch in Stuttgart und haben versucht, aus dem, sagen wir mal, aus dieser Praxis ein Konzept zu machen, was sich auch standardisieren lässt und was mit, sagen wir mal, zunehmender Größe auch mehr Vorteile bringt gegenüber Patienten und dann auch gegenüber Mitarbeitern, ja. 2019 hatten wir einen sehr spannenden Schritt, weil da nämlich die Überlegung war, wollen wir jetzt sozusagen in diesem Tempo weiter wachsen? Wir hatten damals 4 Standorte oder wollen wir die Gelegenheit nutzen, nochmal schneller zu wachsen? Wir haben dann 2019 im April einen Finanzinvestor mit an Bord genommen und der hat uns ermöglicht, das Alden-Konzept nochmal schneller wachsen zu lassen und eben nicht nur irgendwie, wie wir es bis dahin gemacht haben, so alle 3 Jahre einen Standort aufzumachen. Wir haben immer einen neuen Standort aufgemacht, wenn wir irgendwie gerade mit dem zuletzt eröffneten wieder in den schwarzen Zahlen waren. Du weißt, es dauert der Zahnmedizin lang. Ja, und dann sind wir eigentlich so ein bisschen auf die Autobahn gelangt und haben seitdem von 4 Standorten tüchtig eröffnet und sind jetzt bei ja 18 Standorten. Jetzt im letzten Jahr, sagen wir froh, dass wir endlich in der Hauptstadt waren. Und jetzt sind wir bei 18 Standorten, circa 2000 Mitarbeiter, davon ungefähr 300 Zahnärzte. Also hat sich echt viel getan in den letzten Jahren.
Ja, also Wahnsinn, wenn man das überlegt. Ich habe mit euch damals gesprochen, da habt ihr ja gerade Hamburg geöffnet gehabt. Daran erinnere ich mich noch.
Ja, das kann gut sein, ja.
Und der Hamburger Standort hier ist ja immer noch der nördlichste, richtig?
Ja, genau. Also ich glaube, Hamburg ist etwas nördlicher als Bremen, oder? Also Bremen ist für mich ist das alles Norden. Also
ja, absolut.
Für die Bayern ist eigentlich ab dem Main alles Norden. Nun komme ich aus der Nähe von Frankfurt, deswegen kenne ich auch noch alles drüber hinaus. Aber ja, genau, Bremen.
Also ich sag mal so, für Norddeutsche mache ich immer alles, war Deutschland immer bis zur Elbe und alles südlich der Elbe ist Dunkeldeutschland. Und also das Leben findet nur in Schleswig-Holstein, Kiel, Hamburg statt. Also ich kann das durchaus verstehen. Ja, also ist immer noch der nördlichste Standort. Aber 18 Standorte, mei, wenn man nochmal in die Folge 2 reinhört, also unbedingte Hörempfehlung, da habt ihr mal genau tiefer gelegt, wie ihr so einen Standort gestaltet, wie ihr den aufbaut, wie die Zimmer auszusehen haben. Also wer sich dafür interessiert, nochmal reinschauen. Ich vermute mal, daran hat sich im Wesentlichen oder besser gesagt im Prinzipiellen ja auch nichts geändert, wie ihr einen Standort aufbaut, oder?
Nee, genau. Also wir versuchen immer nach gleichem Konzept zu bauen. Also unsere Vergrößerung funktioniert immer auf der grünen Wiese. Wir übernehmen ja auch nie Praxen, sondern sind dem treu geblieben, dass wir immer neue Praxen gründen und dann nach unserem Konzept die Praxen aufbauen. Und das Grundkonzept ist nach wie vor das gleiche. Aber es wird natürlich immer wieder angepasst. Ich meine, die Zeiten ändern sich, ne? Und da will man natürlich versuchen, auch immer mit vorn dabei zu sein. Ne?
Absolut. Damals war bemerkenswert, da habe ich viele Rückmeldungen bekommen, dass ihr sehr transparent mit Gehältern umgegangen seid, was bei euch die einzelnen Funktionen verdienen, dass das sogar auf eurer Webseite zum damaligen Zeitpunkt stand. Jetzt habe ich das vor unserem Podcast nicht geprüft, ob ihr diese Transparenzstrategie beibehalten habt, aber das hat ein gewaltiges Echo gehabt. Ich glaube, ich habe da 40, 50 E-Mails bekommen, wo die sagten, okay, hier, krass, gut, danke für den Tipp, mir sehr geholfen und so weiter. Macht ihr das immer noch?
Ja, genau, das versuchen wir. Also Transparenz ist eins unserer Mottos, also sowohl nach außen gegenüber Patienten als auch gegenüber Mitarbeitern. Ich glaube, dass je größer du wirst, desto klarer müssen deine Strukturen nicht nur sein, sondern du musst sie auch echt für alle zugänglich haben. Also damit die Leute wissen, was sie kriegen. Und in der Medizin und gerade in der Zahnmedizin ist halt, weißt du, das ist halt für Patienten eine riesengroße Wolke nach wie vor. Und die vertrauen oft nicht genau an das System. Sie wissen nicht, was es kostet. Sie wissen nicht, was sie kriegen. Und ich glaube, alle Kollegen sind super bemüht, eine beste Dienstleistung anzubieten. Aber wir müssen sie halt einfach transparent gegenüber den Patienten machen lassen, damit wir auch nach wie vor einen guten Ruf genießen. Und das versuchen wir nach wie vor. Also ich glaube, Transparenz ist sehr, sehr wichtig. Und es auf das Einfache runterbrechen, dass Menschen es verstehen können.
Ja, 100%. Und man vertut sich nicht, ja. Das heißt, in dem Moment, wo man sehr transparent ist und das immer gerade runterkommuniziert, aber seitlich hochkommuniziert, egal welche Richtung du das jetzt annimmst, wirst du dich nie vertun, dass du vergessen hast oder nicht weißt, wie du das geregelt hast, wie du das dem mal erklärt hast oder dem erklärt hast. Also man sagt ja immer, diejenigen, die so nicht ganz transparent sind oder die nicht ganz ehrlich sind, obwohl ich das nicht auf eine Maßlatte legen möchte, die müssen unfassbar intelligent sein und sich sehr viel merken können, damit sie sozusagen diese Storyline für eine ganz, ganz lange Zeit beibehalten können. Und das gelingt eigentlich keinem. Also ich habe keinen bisher kennengelernt, den das jetzt mal über mehr als 5 oder 8 Jahre gelungen ist. Das ist immer irgendwo an irgendeiner Stelle ist dann aufgepoppt, dass das dann doch nicht ganz so gerade war. Insofern glaube ich, ist transparent manchmal schmerzhaft, ja, aber langfristig so viel einfacher und so viel, ja, wenn man so will, auch befreiender, oder?
Ja, also ist genauso, wie du sagst. Es hilft ungemein. Ist so ein bisschen wie, wenn du mit deinen Kindern redest oder so. Ich meine, da solltest du auch nicht in verschachtelten Sätzen reden, sondern einfach immer authentisch zu sein, wie du bist. Ich glaube, wer das ganz gut aufrechterhalten kann, ist wahrscheinlich der ein oder andere Politiker, das Komplexe und über Jahre hinweg. Aber für mich ist das kein Erfolgskonzept. Und man muss sich auch einmal von dem Gedanken freimachen, dass wenn man Informationen nach außen gibt, ehrlich und transparent, dass einem da irgendwas geklaut wird oder ähnliches. Ich habe eigentlich nur, wie du wahrscheinlich auch, die Erfahrung gemacht, dass es einen persönlich weiterbringt. Also die Leute begegnen mir mit Transparenz und das ist ringsrum gut. Ich kann nicht sagen, dass es komplett unkompliziert ist, weil wir haben natürlich schon auch einige, sagen wir mal, Klagen und Gerichtsverfahren hinter uns, gerade wegen transparenter Preise und so, aber auch wegen des Konstrukts, wie wir es damals gebaut haben, weil das natürlich irgendwie nicht allen gefallen hat. Aber das haben wir alles überlebt. Hat zwar ein paar graue Haare verursacht, aber letztendlich bereue ich das nicht und ich würde nach wie vor mit Klarheit und Transparenz weitermachen, weil ich persönlich nur gute Erfahrungen damit gemacht habe. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Wenn du die letzten 5 Jahre betrachtest, ihr habt einen Finanzinvestor mit an Bord genommen. Der Finanzinvestor ist das, was er sagt. Das ist ein Investor, der hilft mit Finanzen, der ist ein Partner, aber der ist ja auch in der Regel ein Partner auf Zeit, ne, oder zumindest eine gewisse Zeit lang. Hat sich da gesellschaftlich bei euch etwas in den letzten 5 Jahren in Zusammenarbeit mit dem Finanzinvestor getan?
Nee, eigentlich nicht. Die sind 2019 eingestiegen und seitdem fördern die uns eben und das ist super, weil wir das alleine nie hingekriegt hätten und wir uns auf wesentliche Sachen committed haben, wie dass wir keine Praxen übernehmen, sondern dass wir wirklich Greenfield alles machen. Und wir hätten das nicht erreichen können, wenn ohne, sagen wir mal, externes Geld. Deswegen finde ich auch die Diskussion immer ein bisschen schade, wenn man sagt, wir wollen keine Investoren in der Medizin haben. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Sie müssen halt, sagen wir mal, gelenkt werden, damit sie letztendlich zum Wohl des Patienten da sind. Ja, so ein Investor wird nicht Ewigkeiten dabei sein. Dann kommt eventuell nochmal jemand Neues rein. Für mich persönlich hat sich ein bisschen was geändert, weil ich seit September letzten Jahres die Möglichkeit hatte, mit, sagen wir mal, viel Vorlauf und auch mit meinem Bruder aus der aktiven Geschäftsführung zurückzugehen und wirklich in den Aufsichtsrat zu gehen. Das ist seit Jahrzehnten mal das erste Mal, dass ich sozusagen so aus der vordersten Frontlinie ein bisschen zurücktreten kann und im Hintergrund fürs Unternehmen arbeiten und wirklich auch überlegen kann mit meinem Bruder, wo wollen wir strategisch das Unternehmen in den nächsten 10 Jahren sehen? Ja, wo die Zahnmedizin verändert sich ja. Und das ist sehr angenehm. Es hat mir ein bisschen Luft zum Nachdenken gibt und gegeben, auch ein bisschen Luft für was anderes.
Ja. Ich glaube, man ist doch wahrscheinlich, auch wenn man operativ 2011 angefangen, wenn man das dann 15 Jahre lang macht, ist man ja auch so ein bisschen satt, oder?
Also ich glaube, eine Veränderung schadet nicht. Es ist, sagen wir mal so, für mich persönlich, wenn man so ein Unternehmen von der Pike auf gründet, dann ist man natürlich wirklich in allen Details bis in die Tiefe drin. Und wenn Unternehmen wächst und dann auch immer schneller wächst, hast du nicht mehr die Möglichkeit, das zu sein. Also so, und das ist so ein bisschen schwierig. Da helfen dir Manager, die, sagen wir mal, aus größeren Unternehmen kommen und genau wissen, wie man ein Unternehmen, sagen wir mal, managt, ohne in jedem Detail selbst drin zu sein, mit nämlich hervorragenden anderen Leuten in zweiter Führungsebene, dritter Führungsebene und so das Unternehmen aufbaut. Und das ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Und das fiel mir immer ein bisschen schwer, sagen wir es mal so, weil ich immer den Anspruch hatte, bis ins Detail reinzublicken. Das ist aber ein Wachstumshemmnis. Und so ist es jetzt eine gute Möglichkeit, mal, sagen wir mal, wieder einen neuen Fokus zu setzen. Das ist für mich sehr angenehm, ja.
Hallo. Wir sind BFS und Kooperationspartner vom Praxisflüsterer-Podcast. In einer digitalen Welt, in der Effizienz oft über persönliche Kontakte gestellt wird, setzen wir auf beides. Wir bieten dir einen individuellen Service, der auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Egal, ob du Fragen zu Factoring hast oder ob du Unterstützung in deiner Praxis benötigst, wir sind für dich da. Mit BFS Health Finance erlebst du, wie persönlicher Service auch in der digitalen Zeit funktionieren kann. Vereinbare gern einen persönlichen, kostenlosen Videotermin und lerne uns kennen unter meinebfs.de.
Als Praxisinhaber in der Dentalbranche wissen Sie, wie wichtig qualifiziertes Personal für den Erfolg Ihrer Praxis ist. Die Opti Academy bietet mit dem Quereinsteiger in die Zahnmedizin Praxismanagement-Kurs eine exzellente Möglichkeit, Ihr Team zu stärken. Dieses Fernstudium richtet sich an motivierte Quereinsteiger, die sich fundierte Kenntnisse in Bereichen wie rechtliche Grundlagen, Terminorganisation, Qualitäts- und Hygienemanagement aneignen möchten. Mit dem Abschluss erlangen Ihre Mitarbeiter ein IHK-Zertifikat und bringen somit wertvolles Wissen und Kompetenz in Ihre Praxis ein. Investieren Sie in die Zukunft Ihrer Praxis mit Mitarbeitern, die bestens gerüstet sind, um den Praxisalltag zu meistern. Und verkürzen Sie deren Einarbeitungszeit. Erfahren Sie mehr über diese und weitere Fortbildung auf www.opti-academy.de. 100% nachvollziehbar. Aus meinem Leben, aus meiner Erfahrung kenne ich das so, dass du auch ein deutlich unterschiedliches Mindset und Management-Set brauchst für ein kleines Team führen, bis sagen wir mal 30, 50, 50 bis 100 und dann ab 100, 200, 300, da wird es ganz anders. Und ich habe zum Beispiel für mich die Feststellung gemacht und ich habe auch große Teams geleitet, dass ich am allerliebsten in Teams bis 50 Leuten arbeite, wo ich dann ganz viele Spezialisten um mich herum habe, wo ich direkt operativ arbeiten kann. Das macht mir sehr, sehr viel mehr Spaß, als nachher sozusagen nur noch den administrativen Hebel und Connector zwischen dem Teamleitern, Direktoren, Teilbereichsgeschäftsführern und so weiter zu sein. Das war für mich eine aktive Entscheidung. Und ich habe auch festgestellt, ich habe ja Opti 2006 gegründet, also 5 Jahre, vor euch, für mich war, ich würde diese Aufgabe nicht mehr machen, wenn sich nicht das ganze Geschäft schon in der Zeit 2 oder 3 Mal komplett geändert hätte. Das heißt, ich mache komplett andere Sachen als 2006. Und das meine ich eigentlich, wenn man so genau macht, wie ihr es gemacht habt und so im Detail quasi eine Klinik baut, diese Klinik so top ausstattet wie die nächste und alles ist dann sozusagen sehr ähnlich, sehr gleich. Dann hast du ja einen mehrjährigen, übermehrjährigen Wiederholeffekt in den Tätigkeiten. Und das meine ich eigentlich ist so ein Perspektivenwechsel, den ihr jetzt gemacht habt, jetzt Aufsichtsrat. Da habt ihr andere Aufgaben, ne? Und ich glaube, das ist dann sehr gesund für die Unternehmung, dass dann andere mit anderen Blickwinkel das Operative machen, die vielleicht ganz anders denken, ja, und ihr dann trotzdem eine neue Rolle einnehmt und dort auch wieder mit neuen Aufgaben wieder das Beste für das Unternehmen geben könnt. Diesen Pivot, den habe ich so ein bisschen vor Augen.
Ja, genau, so ist es. Und schön ist eben, dass wenn man, wie du das auch gesagt hast oder du für dein Unternehmen gemacht hast, wenn du das sozusagen selbst entwickeln kannst. Ne? Also wenn du dir Gedanken machen kannst, wo siehst du deine Rolle in Zukunft und dich dann dahin entwickeln kannst, das ist immer angenehmer, als wenn du, sagen wir mal, von außen dich irgendwelche Ereignisse überrollen und du dich anpassen musst. Weil Entwicklung funktioniert ja immer irgendwie, da sorgt die Natur schon für. Aber schön ist halt, wenn man sagt, man will jetzt seine Rolle in die Richtung ändern, die Richtung ändern. Wir haben das ja immer mal wieder gemacht. Ich habe ja seit 2011 habe ich als, sagen wir mal, Klinikmanager im Zentrum der Klinik gesessen. Das habe ich 2 Jahre später nicht mehr und so. Man muss immer versuchen, sich selbst zu erneuern, ne? Weil sonst, wenn man nicht mit der Zeit geht, geht man mit der Zeit.
100%. Ganz genau richtig. Man muss sich heute pivoten, also erneuern. Absolut. Und da nochmal 2, 3 Worte zu Finanzinvestor. Also das, was das Wort schon sagt, er ist ein Investor. Und was wir hier für eine Schwäche in Deutschland allgemein haben und im Speziellen auch auf die Zahnarztlandschaft bezogen ist, dass wir zu wenig Investitionen machen. Deutschland hat zu wenig in den letzten 20 Jahren investiert. Ich glaube, jeder, der Deutsche Bahn gefahren ist oder unsere Autobahnbrücken oder Schulen oder Kinder in Schulen hat, der weiß das. da wo zu wenig investiert wurde. Und in Zahnarztpraxen sind die Zahlen ganz deutlich. Ab 50 wird kaum noch investiert. Und wir haben ein durchschnittliches Zahnarztalter von 53,2. Das heißt, wir sind bei unseren 39.000 Praxen auf eine so geringe Investitionsquote zurückgefallen, dass wir eigentlich jeden Euro in modernere Ausstattung, in modernere Geräte, in modernere Behandlungseinheiten, in modernere Prozesse einfach brauchen. Also mit dem gegebenen Geld in unserem Gesundheitswesen den produktivsten Output für unsere Patienten zu bekommen und nicht, dass wir dann 7 Monate warten auf einen Termin, weil wir mit adäquierten Prozessen, adäquierten Behandlungsmethoden, adäquierten Wissen in den Mitarbeitern einfach nicht ausreichend Patienten behandeln können. Ne? Und ich glaube, diese kausale Kette ist einfach zu wenig bewusst. Wir können uns doch über jeden Cent, egal aus welchem Land der Welt das Geld kommt, darüber freuen, wenn es hier investiert wird in unsere Branche. Punkt. Also da brauchen wir, glaube ich, gar nichts zu sagen. Da weiß ich gar nicht, wo da das Schädliche dabei ist. Dass das natürlich entsprechend geprüft wird, reguliert wird, dass man das natürlich in einem gewissen Rahmen halten muss, in einem, ich sag mal so, in einem, wie kann man das nennen, Kontrollrahmen, in einem Überprüfungsrahmen, dass das nicht irgendwie in ein Chaos irgendwie ausartet im Sinne von, ich will das Wort Regulierung nicht nehmen, aber dass so etwas reguliert wird und überprüft wird. Ich glaube, das spricht von selber. Und ich glaube, da muss man vernünftige Dinge finden, mit vernünftigen Abmachungen auch finden, wie man das irgendwo alles macht. Aber ansonsten kann man sich doch grundsätzlich freuen, wenn investiert wird in unsere Landschaft.
Ja, sehe ich genauso wie du. Also es gibt die zwei Seiten. Ne? Das eine ist natürlich, das Gesundheitssystem krankt an allen Ecken und Enden und alle sind sich einig, Gelder fehlen. Deswegen ist es, wie du sagst, absurd, dass wenn man Leute, die Gelder bringen, irgendwie raushalten will. Das macht gar keinen Sinn. Und die zweite Perspektive ist natürlich aber auch die, ich bin schon der Meinung, dass du so einen Bereich wie die Gesundheit nicht einfach dem kompletten Kapitalismus überlassen kannst. Also ich glaube, die Gesundheit ist ein so hohes Gut, dass du schon aufpassen musst, dass Gesundheit vor Kapitalinteressen steht. Ja, aber das gilt sowohl beim einzelnen Arzt, der seine Praxis aufmacht, als auch irgendwie bei größeren Konstrukten. Man muss schauen, und da reicht wahrscheinlich nicht irgendwie nur appellieren an die Moral der Player, seid gut, sondern man muss auch wirklich, wie du sagst, Regulierungen schaffen, dass wirklich die Gesundheitsversorgung im Vordergrund steht. Aber das geht, ja. Und darüber sollte man sich Gedanken machen. Und dann kann man eigentlich aus beiden Welten das Beste machen.
Ja, schön. Wir haben doch auch Rahmen dafür. Wir haben doch jetzt schon sehr, sehr viel, wo wir sagen, das können wir regulieren. Dafür haben wir Instrumente, dafür haben wir Kataloge, dafür haben wir Gremien. Warum ist es so unmöglich, dass man hier das um kluge Dinge erweitert und ergänzt, die dem Zwecke des Gesundheitssystems förderlich sind? Ne? Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie das Ei des Kolumbus sein muss, sondern ich glaube, wir haben ja die Institutionen geschaffen, wir haben Leute, die in den Institutionen arbeiten, wir haben, ne, wenn wir alle 3 Jahre jede chirurgische Praxis begehen können und gucken, ob da abgelaufenes Material in den Schubladen ist, dann können wir, glaube ich, auch andere Sachen machen. Ne?
Richtig. Hoffen wir, dass es in die richtige Richtung geht. Also ich bin mir da nicht so ganz sicher, was die Politik angeht, aber ich hoffe, dass da letztendlich Vernunft gewahrt wird und dieser Teil nicht irgendwie von der Versorgung ausgeschlossen wird. Es wäre schade für die Patienten, aber schauen wir mal.
Wie hast du denn da, was für einen Blick hast du denn da drauf? Also ich habe schon das Gefühl, dass es mittlerweile hingenommen wird, wie es gemacht wird. Oder hast du da irgendwie, glaubst du, dass da irgendwie etwas passieren könnte oder sollte?
Also es wird ja schon relativ viel Druck ausgeübt, größtenteils auch von den Standesorganisationen selber irgendwie eine Einschränkung zu schaffen, was Großkooperationen angeht. Also früher waren es Großkooperationen, mittlerweile sind es Großkooperationen mit Investoren, die eingeschränkt werden sollen. Und das hat schon auch in der Politik Anklang gefunden. Und jetzt mit, sagen wir mal, der neuen Regierung, die den Koalitionsvertrag geschnürt hat, weiß man nicht so ganz genau, was da rauskommt. Also sie haben sich zumindest den Weg offen gelassen, da steht ja drin, erlassen ein IMVZ-Regulierungsgesetz, was es auch immer heißen mag, weiß man nicht. Vielleicht ist es irgendwie nur eine Kleinigkeit. dass jede Praxis angeben muss, wer die Gesellschaft im Hintergrund sind, was ich vollkommen in Ordnung finde. Das sollten Patienten im Sinne der Transparenz auch wissen und sich dann auch für oder gegen eine Praxis entscheiden können. Aber vielleicht geht es auch so weit, dass man sagt, nein, wir machen eine harte Regulierung und wir nehmen jeden, der nicht medizinischer Gesellschafter ist, in einer medizinischen Einrichtung raus oder verbieten, ihn Praxen zu führen. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Also man hat schon auch verrückte Entwicklungen im deutschen Gesundheitssystem gesehen. Ja, ich hoffe, wenn man wirklich an der Sache argumentiert, so sagen wir, wie wir das jetzt hier versuchen zu tun, dass man eine gute und vernünftige Lösung findet.
Mensch Ruben, gehen wir mal einen Schritt weiter. Wie viel Arbeit hast du denn noch seit letztem Herbst? Ist es immer noch Fulltime im Aufsichtsrat oder ist es, wo du sagst, okay, jetzt habe ich mal ein bisschen mehr Zeit für die Familie, nachdem ich jetzt 1,5 Jahrzehnte lang durchgeschreddert wurde? Oder wie schaut es bei dir jetzt gerade da privat, berufstechnisch aus? Muss man sich Sorgen um dich machen, dass du einen Freizeittherapeuten brauchst?
Ja, gute Frage. Nee, also sagen wir, die neue Entwicklung hat für mich nicht dazu gedient, irgendwie mehr Freizeit oder so zu haben. Ich liebe immer das, was ich tue und auch meinen Beruf und ich brauche einfach eine Aufgabe. Das war einfach eine notwendige Veränderung, um eine andere Art Aufgabe zu machen. Aber es hat auch dazu geführt, dass ich zeitlich ein bisschen weniger eingebunden bin. Jetzt nicht in den ersten Monaten nach dem Wechsel, da war doch viel Übergabezeit und Themen noch. Aber jetzt ist es ein bisschen weniger geworden. Und ja, jetzt habe ich ein bisschen Zeit auch für andere Themen, vor allen Dingen so, ja, für ein Thema, was ich schon lange mit mir, was mich schon eigentlich seit meiner Kindheit betreut. Das sind vor allen Dingen philosophische Themen und da hatte ich in den letzten Monaten Zeit, mich denen ein bisschen mehr zu widmen und das auch mal ein bisschen in Form zu gießen.
Jetzt machst du mich ja ein bisschen spannend und du Philosoph, davon hatte ich noch gar nichts gehört, beziehungsweise ich habe davon gehört, aber erst vor ein paar Monaten. Erzähl mal, was hat dich in der Kindheit oder in dem Heranwachsen so philosophisch berührt? Also mit wem hattest du da so Berührungspunkte oder was hat dich da geprägt?
Ja, das ist lustig, weil, sagen wir mal, man kennt meine Person ja, oder vorne mich ist meine Person in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten, was irgendwie Gesundheitsunternehmertum, Gesundheitssektor angeht. Tatsächlich ist es aber eigentlich so ein bisschen meine, also die zweite Entwicklungsstufe, wenn man so sagen will. Eigentlich bin ich das, was mich von als Kind oder Schüler und später dann im Wesentlichen interessiert hat, war eigentlich immer das Thema rund um die Philosophie. Woher kommt das? Ich bin einmal in einem recht philosophischen Haushalt groß geworden. Also mein Vater ist auch eigentlich aus der Medizin, hat aber relativ früh sich dann um Philosophie bemüht, hat Philosophie studiert und viele Jahre war er dann da in einer Forschung tätig. Und ich habe dann das Glück gehabt, an eine Schule zu kommen, wo ich in der Oberstufe in der 11. und 12. Klasse das Fach Philosophie hatte. Und das hat mich unheimlich begeistert, weil die Philosophie ist ja so, also übersetzt heißt es die Liebe zur Weisheit. Und Philosophen beschäftigen sich eigentlich, also wenn sie nicht zu abstrakt sind, von denen es viele sind, mit sehr konkreten Fragen des Lebens. Also eigentlich danach, wie funktioniert die Natur, wie funktioniert das Leben, wie sollst du dein Leben aufbauen, was ist gutes Handeln, was ist schlechtes Handeln, was sind so Begriffe wie Schönheit, also wirklich Sachen, die dich, sagen wir mal, nicht nur abstrakt irgendwie Antworten geben, sondern ganz konkret im Leben weiterhelfen. Und ich hatte einen Lehrer damals in Philosophie, der nebenbei bemerkt auch mein Deutschlehrer war, der das geschafft hat, philosophische Sachverhalte, Zusammenhänge sehr leicht zu erklären und wirklich auf den Kern runterzubrechen und einfach so leichte Botschaften daraus zu machen, die aber also nicht irgendwie vereinfacht nur sind, sondern die auch wirklich richtig auch sind. Und das hat mich eigentlich ein Leben lang begleitet, sodass ich dann auch im Studium, ich habe ja in Wittenherdecke studiert, dieses Fachstudium Fundamentale besucht habe. Das ist ein philosophischer Studienzweig, den man sich da einmal in der Woche hat mit dem ganzen Tag dafür frei bekommen. Und worum geht's da? Da geht's eigentlich um, ja, Studium Fundamentale, um fundamentale Prinzipien, Themen, die, sagen wir mal, jeden Fachbereich miteinander verbinden oder als Grundlage hinter verschiedenen Fachbereichen sind. Das ist im Grunde genommen die Philosophie. Und das hat mich immer begeistert. Und dann als Unternehmer bin ich diesen, sagen wir mal, so Grundprinzipien auch immer wieder über den Weg gelaufen. Und deswegen ist die Philosophie eigentlich diese Sache, die mich im Hintergrund immer sehr beschäftigt hat. Und die Frage, was sind eigentlich Lebensprinzipien und Lebensweisheiten, was bringt dich voran, was bringt dich nicht voran.
Wo bist du zur Schule gegangen, auch in Frankfurt?
Ich war lange Zeit in der Nähe von Frankfurt bis zu meiner 10. Klasse. Das war dann teilweise, gut, hessisches Schulsystem war dann teilweise das wirklich katastrophal. Also heute ist es wahrscheinlich noch schlimmer, als es damals war, aber weil einfach sehr viele Unterrichtsstunden ausgefallen sind, weil die Lehrer erkrankt waren oder nicht genügend Lehrer da waren. Eine Lehrerin von meinem Bruder, die ist im Unterricht eingeschlafen, sodass meine Eltern irgendwann gesagt haben, das ist keine vernünftige Schule, wo man seinen Schulabschluss machen kann oder auch entsprechend die wichtigsten Sachen lernt. Und dann bin ich auf ein Internat gegangen, nördlich von Berlin, Schloss Torgelin nennt sich das, und habe da die letzten zwei Jahre absolviert. Und das war mega, ja, war wirklich super.
Und dann Wittenherdecke und in Wittenherdecke, du hast doch, erzähl noch mal etwas zu deinen Studiengängen, also für diejenigen, die vor 5 Jahren die Folge nicht mehr ganz vor Augen haben. Welche Sachen hast du alle in Witten studiert oder insgesamt studiert?
Also ich habe in Witten mich eingeschrieben für Zahnmedizin. Das war damals, weil ich wusste nicht genau, was ich machen soll und bin dann in die Richtung meiner Familie sozusagen gegangen. Und bewusst aber in Witten, ich hätte auch woanders einen Studienplatz gehabt, aber weil es in Witten eben ein sehr großer Fokus auf dieses fachübergreifende Studium Fundamentale gab. Und da wurde jeder Donnerstag, hatte man nicht sein medizinisches Studium, sondern konnte eben Kurse wählen aus diesem Studium Fundamentale. Das fand ich super. Ich habe immer Philosophie oder teilweise Kunstkurse belegt. Das war sehr interessant. Und dann bin ich dort fertig geworden 2002, habe in Witten noch promoviert. Teil meiner Promotion da im medizinischen Bereich war auch ein philosophisches Thema. Also wir mussten in beiden Bereichen sozusagen eine Dissertationsarbeit schreiben oder eine Arbeit schreiben. Es ging damals über den goldenen Schnitt im philosophischen Bereich. Dann bin ich nach München gegangen und habe da Jura studiert. 5 oder 6 Jahre. Ja. Und dann auch in Jura noch promoviert.
Oh Mann. Dann machen wir mal einen Sprung wieder in die jetzige Zeit. Das heißt, das, was dich da schon über dein Deutsch-Philosophie-Lehrer nördlich von Berlin im Internat berührt hat, was du dann vertieft hast in Witten, auch geprägt durch deinen Vater, das hast du dann ja nie ganz aus den Augen verloren, nie ganz vergessen. Ne? Das hat dich immer irgendwie begleitet, oder?
Ja, also weißt, wofür mein Herz eigentlich schlägt, sagen wir jetzt auch bei Aldent, ist immer schon gewesen, zu versuchen, komplexe Sachverhalte auf das Wesentliche runterzubrechen, damit sie verständlich werden und damit man auch weiß, wo man ansetzen kann. Also nach leichten Regeln zu leben. Und das hilft im Übrigen dann auch bei der Kindererziehung. Da kannst du die Welt auch nicht so komplex machen. Aber auch bei Entscheidungen, die du treffen musst, wenn du Prioritäten machst. Und was ich eben festgestellt habe, ist, dass die Sachen oder die Prinzipien, mit denen sich die Philosophie auseinandersetzt, und jetzt ist es ein bisschen verrückt, dass das Prinzipien sind, die du dann später in verschiedenen Fachdisziplinen immer wieder erlebst und erkennst. Also ich habe ja dadurch, dass ich verschiedene Studien gemacht habe, Einblicke oder sehr tiefe Einblicke in verschiedene Bereiche gekriegt, und irgendwann versteht man, dass eigentlich ein Prinzip, was in dem einen Bereich gilt, in dem anderen genauso gilt. Ja, das ist ganz komisch. Also ich will dir mal ein Beispiel geben. Wenn du als Unternehmer ein Unternehmen gründest, dann versuchst du dich wunderbar darauf vorzubereiten. Und du versuchst dir alle Steine so zu legen, dass alles passt, und versuchst alle Eventualitäten auszumalen, die vielleicht eintreten könnten nach der am Tag der Eröffnung oder danach. Und dann eröffnest du, und was passiert? Vieles tritt so ein, wie du es vermutet hast, aber wie halt die Businesspläne und alles sind, letztendlich kommt vieles, wenn sogar nicht die Mehrheit, komplett anders. Ja. Und zwar so, wie du dir das hättest auch nicht vorstellen können. Man überlegt dann später mal, hätte ich mir das überlegen können, aber kann man nicht. Also wir hatten bei all denen das Problem, wir haben uns vorbereitet zur Eröffnung. Was passiert, wenn wir nicht genug Patienten hatten? Damals war in München noch viel zu viele Zahnärzte. Die Frage ist, kriegen wir genug Patienten? Und dann haben wir uns so verschiedene Stufen zurechtgelegt, die wir noch zünden können, wenn wir in den ersten Wochen zu wenige Patienten haben. Und das ist aber nicht eingetreten. Wir hatten das Problem, dass wir plötzlich zu viele Patienten. So, und das hört sich so ein bisschen an wie so ein Luxusproblem. Das hätte uns aber tatsächlich, das habe ich in der ersten Podcast-Folge auch erzählt, fast in den Ruin geführt, weil wir aus lauter Eingangsuntersuchungen nicht zu weiteren Behandlungen gekommen sind, damit keinen Umsatz hatten in den ersten Monaten. Und in den ersten Monaten ist besonders wichtig. So, was ich sagen will, ist, in diesen Startphasen erwischt dich oft etwas, was du nicht vorausplanen kannst. So, und jetzt, um den Rückschluss zur Philosophie zu bekommen, dieses Thema Start in eine neue Welt begegnet dir immer und überall, nicht nur bei der Unternehmensgründung. Wenn du das in Märchen oder in Geschichten siehst, dann hast du beispielsweise Alice im Wunderland, die in ihrem Garten rumturnt am Anfang, sagen wir mal, der Geschichte. Und dann folgt sie dem weißen Kaninchen und dann fällt sie in diesen Hasenbau und da dreht sich alles und sie kommt in einer Welt raus, wo völlig andere Gesetzmäßigkeiten herrschen. Da ist dann plötzlich ist sie viel zu klein, dann viel zu groß, die Sprache versteht sie nicht und so weiter und so fort. Und was ich meine, dieses Prinzip, wenn ein Mensch in Aktion kommt oder irgendwie in eine neue Welt tritt, dass er dann mit etwas begegnet, was völlig anders ist, als was er gewohnt ist, das ist ein philosophisches Prinzip. Nun habe ich das als Unternehmer damals so ein bisschen mitgekriegt, weil ich mich eben viel mit Philosophie auseinandergesetzt hatte. Aber so ganz klar war mir das bis dahin noch nicht. Und so ist es mir in vielen Themen gegangen, dass Sachen, mit denen du eigentlich konfrontiert wirst, viel grundsätzlicherer Natur sind. Und die begegnest du nicht nur, sagen wir mal, als Art Business-Prinzip im Business, sondern das sind ganz allgemeine Lebensprinzipien. Und ich finde es sehr schade, dass wir heutzutage diese Lebensprinzipien häufig gar nicht mehr so richtig kennen, weil wir einfach in einem Zeitalter leben, wo so viel Information auf uns einprasselt, dass wir so die wesentlichen Sachen gar nicht mehr sehen können. Obwohl die eigentlich, sag mal, in Geschichten über Jahrtausende immer wieder erzählt wurden.
Total spannend. Erzähl weiter. Nenne mal so einige von den Dingen, die dir da gerade in den Kopf kommen.
Fangen wir anders an. Ich benenne dieses ganze Thema, hat bei mir den Überbegriff Urprinzipien. Was heißt Urprinzipien? Urprinzipien sind Prinzipien, die, sagen wir mal, überall gelten. Also nicht nur in einem Bereich, nicht nur, weiß ich, im Unternehmertum oder in der Kultur oder in der Physik, sondern überall gelten, die sozusagen in der Welt fest veranlagt sind. Und sie heißen deswegen auch Urprinzipien, weil die schon immer da waren. Und das Interessante ist, dass du dadurch, dass sie schon immer da waren, haben die verschiedenen Kulturen auf der Welt die immer schon versucht zum Ausdruck zu bringen. Also die haben die natürlich gefunden und haben die dann versucht aufzuschreiben. Und früher hat man aber keine Schrift gehabt oder auch kein Buch oder so. Und dann hat man eben, sagen wir mal, Pyramiden in Ägypten gebaut, um diese Botschaften dort zu verpacken. Später hat dann Platon das in seiner Philosophie verpackt. Dann später wurde es, was ich von Leonardo da Vinci in die Sixtinische Kapelle gemalt. Dann hat Goethe es in seinem Faust beschrieben. Dann hat Mozart es in seiner Zauberflöte beschrieben. Und wir finden auch heute diese, sagen wir mal, Grundprinzipien der Lebensweisheiten, zum Beispiel auch in modernen Blockbustern. Also wenn du Herr der Ringe guckst oder Matrix guckst, dann begeistert einen das ja häufig. Ich weiß nicht, welche Filme dich begeistern, weil man das Gefühl hat, da wird irgendetwas Zeitloses und Wichtiges und Richtiges angesprochen. Und das ist halt, weil eben, sagen wir mal, Lebensprinzipien oder Urprinzipien dort verfilmt wurden, die einfach richtig sind. Und deswegen laufen auch die Leute heute irgendwie wie die Bekloppten nach wie vor in irgendwelche gotischen Kathedralen, gucken sich die an, weil sie irgendwie beeindruckt sind von dieser Erhabenheit dieses Gebäudes oder gehen in die Oper oder lesen Faust oder irgendwas. Also sie sehen, dass da irgendwas ursprünglich sozusagen vermittelt wird. Aber sie wissen nicht mehr, was es ist und kennen diese einfachen Botschaften nicht mehr. Ja. Und im Grunde genommen, wenn man es so sagen will, wir verstehen eigentlich selber die Märchen, die wir unseren Kindern vorlesen, häufig gar nicht mehr. Ja. Also wir wissen, dass da irgendwie auch Botschaften für Erwachsene drin sind, aber wir kriegen das nicht mehr so richtig auseinandergehalten oder nicht mehr auf den Kern geführt, weil wir häufig auch gar nicht mehr glauben, dass es so etwas gibt. Es gibt mittlerweile so viele Informationen und Sachen, die auf uns einprasseln, dass wir nicht mehr glauben, dass es, sagen wir mal, auf einen Kern reduzierbare Grundprinzipien gibt. Und die habe ich eben überall, wo ich war, erstmal bin ich in der Philosophie mit denen begegnet, dann habe ich sie als Unternehmer kennengelernt in verschiedenen Studien und das hat mich eigentlich unheimlich begeistert, weil sie dir überall im Leben weiterhelfen und für eine klare Struktur auch sorgen können. Ja. Mhm.
Was sind die denn? Oder nenn mir mal einen oder zwei, damit, also die dir immer wieder geholfen haben, die dich immer wieder als Planken begleitet haben und die eigentlich auch seit Platon eigentlich irgendwie immer da sind oder wahrscheinlich auch schon seit immer da sind.
Ja, also so ein Prinzip, was jeder kennt, ist so, wir kann das nennen, Schicksal oder Zufall. Kennt jeder, du lebst in deinem Leben und plötzlich wird auf dich einfach zugetragen, mit dem du nicht gerechnet hast. Irgendein Schicksalsschlag im negativsten Sinn, aber irgendwas kommt auf dich zu, sag mal, mit dem du nicht gerechnet hattest. Als Unternehmer arbeitest du in deinem Unternehmen und plötzlich hast du, weiß ich nicht, einen Wasserschaden und musst das Unternehmen schließen. Oder es kommt Corona. Also irgendwelche Themen, mit denen du vorher hast nicht rechnen können, die auf dich einfach aus der Außenwelt auf dich eintreten und mit denen du nun umgehen musst. Und es ist am Anfang schwer zu akzeptieren, dass solche Sachen auf dich zukommen und du die nicht vorausplanen kannst. Und die Frage ist, wie sollst du mit solchen Sachen umgehen? Da gibt es eben philosophische Ansätze, weil in der Philosophie ist es so, dass dieses Thema mit, Einschlägen, die kommen, schon oft besprochen wurde. Und das gehört einfach zu jedem Leben mit dazu. Und du musst lernen, mit diesen Themen umzugehen. Also mit anderen Worten, das, was auf dich zugetragen wird als Zufall oder Schicksal, das hat auf jeden Fall was mit dir zu tun. Und du musst lernen, damit auch umzugehen und das in dein Leben zu integrieren. Es gibt ein schönes Beispiel. Ich weiß nicht, ob du den Film oder sicherlich kennst, Forrest Gump. Und Forrest Gump ist ja ein sehr erfolgreicher Film und letztendlich spielt er über einen, also Tom Hanks spielt ja da dieses erst Kind und dann Erwachsenen, das so ein bisschen, ja, also erstmal ist er gehbehindert, dann ist er nicht besonders intelligent, aber der erreicht, also in seinem Leben, und das geht in dem Film wird ja das Leben abgebildet oder gezeigt, eigentlich alles. Ja, also der wird erfolgreicher Unternehmer, der wird im Militär ausgezeichnet, alles erreicht er. Der kann am Anfang nicht laufen, er rennt dann, stellt Rekorde im Rennen auf und so weiter, er erreicht alles so. Und die erste Szene in diesem Film ist eigentlich gar nicht, wo er als Kind ist, sondern da sitzt er auf, ich glaube, an der Bushaltestelle und ganz ordentlich, er ist immer ganz ordentlich gekleidet und guckt einfach so in die Welt. Also nicht an sein Smartphone oder so, also heutzutage schon kaum mehr denkbar. Also er nimmt einfach die Welt wahr, so wie sie ist. Das steht auch, sagen wir mal, symbolisch für jemanden, der einfach die Welt so wahrnimmt, wie sie ist. Und dann sieht man, dass da kommt eine Feder aus dem Himmel und diese Feder, die fliegt überall rum. Und die fliegt verschiedenen Leuten vors Gesicht und am Auto vorbei und keiner schenkt dieser Feder Beachtung. Irgendwann landet diese Feder aber zu den Füßen von Forrest Gump. Was macht Forrest Gump da, der eben voll in diesem Moment ist, wir würden es heutzutage Achtsamkeit nennen, jeder macht irgendwelche Achtsamkeitskurse, ja, sieht er, dass diese Feder, die da von oben kommt, auf seinen Schuh getragen wird. Und was er macht, ist, er nimmt diese Feder auf, guckt sich die Feder genau an, macht seinen Aktenkoffer auf und legt diese Feder in den Aktenkoffer. Und damit endet sozusagen die erste Szene. So, und das ist eine symbolische Szene, die da beschrieben wird, weil er die aussagt, dass es kommt irgendwas auf ihn zu, ja, und das, was auf ihn zukommt, dem nimmt er sich an. Also er nimmt es auf, er guckt es sich genau an und er integriert es in sein Leben. Also er legt diese Feder in seinen Aktenkoffer. Er weiß noch nicht, wofür er die Feder gebrauchen kann. Aber er weiß, dass die sozusagen als Zufall, Schicksal auf ihn zugetragen wurde und dass sie für ihn eine wichtige Rolle oder eine Rolle in seinem Leben spielen wird. Ich glaube, er schenkt sie später seiner Mutter oder so. Ich weiß es nicht ganz genau. Und dieser ganze Film geht darüber, wie reagiert man auf das, was einem das Schicksal bringt. Und Forrest Gump ist eben derjenige, sagen wir mal, dem das Schicksal viele ungünstige Sachen gebracht hat. Er setzt sich mit denen intensiv auseinander. Und das klingt jetzt sehr banal, aber ich weiß nicht, ob die Leute, die Forrest Gump sehen, dieses Grundprinzip wirklich verstanden haben oder ob sie den Film einfach toll finden, weil so ein, sagen wir mal, minder bemittelter so erfolgreich ist. Oder ob sie verstehen, dass das Grundprinzip, was dahinter ist, philosophisch ist und uns sagt, dass das, was dir im Leben entgegengetragen wird, was du nicht beeinflussen kannst, diese Feder, dass du das genau begutachten musst und in dein Leben integrieren musst. Ja? Und dann wirst du sehr erfolgreich sein. Und dieses Prinzip hast du sicherlich als Unternehmer oder als Familienvater oder in Beziehungen schon öfter auch selbst erlebt, dass Sachen in dein Leben kommen, mit denen du nicht gerechnet hast. Aber wenn du mit denen, sagen wir mal, behutsam analysierst und wahrnimmst und in dein Leben integrierst, dass sie dir dann etwas bringen, was bisher in deinem Leben gefehlt hat. Ja, ob das nun jetzt banal gesagt der Wasserschaden ist, der eine ganze Klinik lahmlegt und der dich dazu führt, in Zukunft deine Baupläne besser zu überwachen, damit es eben nicht mehr passiert. Oder ob das irgendwelche anderen Themen sind wie Corona, wo man weiß, Mensch, wir müssen irgendwie vielleicht doch digitaler auf Dauer werden und so Sachen. Das halte ich eben für sehr wichtig. Und dieses ist sozusagen ein Prinzip, was ich schade finde, was heute nicht mehr so klar kommuniziert wird, weil das überall vorkommt und uns ganz klar sagt, wie wir mit unberechenbaren Einschlägen in unser Leben umgehen sollten. Das hilft uns in allen Bereichen. Das ist aber nur so ein Prinzip, ja.
Da würde ich gerne noch länger drüber nachdenken. Du sprichst so viele Sachen an, die ich selber so in meinem Leben berührt habe. Eins meiner Grundprinzipien, ich habe sie wahrscheinlich irgendwo mal übernommen und irgendwo gehört, deswegen ist es alles auch geklaut. Aber also was ich mir zu Werte gemacht habe, ist, dass egal wie gut irgendetwas scheint, ne, oder egal wie schlecht irgendetwas ist, was auf dich einprasst, es kommt weder das eine so gut, noch das andere so schlecht. Das heißt, nimm dir die Sachen an, rechne damit, dass selbst der optimalste Fall möglicherweise nicht so optimal ist und rechne damit, dass selbst der schlimmste Fall nie so schlimm sein wird, weil du ja aktiv damit umgehst und damit arbeitest. Und das, was du eingangs gesagt hattest, wo du die schöne Geschichte mit angefangen hast, mit der Klinik, so als kleiner Punkt, was sind die verschiedenen Patientenszenarien und so weiter. Dass man sich so aktiv darüber Gedanken macht, ist ja auch schon ein Teil der Lösung, dass genau das niemals eintreten wird. Also man unterscheidet ja auch, was sind diese Black Swan Events im Leben, ja? Das heißt, wenn sich die ganze Welt jetzt auf einen russischen Angriffskrieg auf Europa vorbereitet, ja, dann wird der höchstwahrscheinlich nie kommen. So ist es ja geschichtlich immer gewesen, weil sich alle jetzt hier auf unserer Seite bis an die Zähne bewaffnen und es macht gar keinen Sinn mehr, dass der kommt, ne? Aber die Angst ist sehr groß. Das heißt, ich glaube, solange man, und das ist, meinst du das mit dem Einbau des möglicherweise Geschehenen in deine aktuelle Betrachtung, dass dann du damit die ganz großen Misse-Dinge des Lebens dann umgehen oder bessern kannst?
Also du musst dich vorbereiten, damit du halt, sagen wir mal, nicht blauäugig in irgendwelche dummen Sachen reintappst. Du kannst jetzt kein Unternehmen gründen, um ohne irgendwie das Grundhandwerkszeug dir angeeignet zu haben. Aber was ich meine ist, trotz bester Vorbereitung zu all dem, was du machst, und da finde ich eigentlich das Beispiel sehr schön, was du bringst mit dem Black Swan, du lässt diese Seite des Lebens, lässt sich halt nicht ausschließen. Verstehst du, was ich meine? Also egal, wie gut du dich vorbereitest, es wird neben der hellen Seite, wenn man es mal so sagen will, die du analysieren, beleuchten kannst, verstehen kannst, immer eine dunkle Seite geben, die dich deiner Vorausplanung entzieht. Ja, und wir können als Menschen zwar viel vorbereiten, aber wir werden nie den Zustand erreichen, alles zu durchschauen und alle Eventualitäten vorauszusehen. Also es wird immer, sagen wir mal, den Gegenpol geben. Also um es symbolisch, sagen wir mal, philosophisch zu sagen, du hast immer so den Mephisto-Part. Also für diejenigen, die Faust kennen von Goethe, da hast du natürlich Faust, sagen wir mal, der da in dieser Welt lebt und der von, sagen wir mal, ein Geschöpf Gottes ist, also der hellen Seite, wenn man so sagen will, aber der begegnet natürlich, und da geht das ganze Story drüber, Mephisto, also dem Teufel, also dem dunklen Prinzip, und muss sich mit dem auseinandersetzen. Und es wäre kein Leben, wenn er das nicht machen müsste. Weißt du, was ich meine? Also du hast als Mensch, wirst du immer mit dem Gegenteil von dem konfrontiert, was du bist, und du musst dich mit dem auseinandersetzen, damit du dich fortentwickeln kannst. Und das ist einfach ein Fortschrittsprinzip, was überall gilt, und du findest es ganz banal, in jedem Märchen gibt es Gut und Böse oder in Star Wars gibt es auch die helle Seite der Macht und die dunkle Seite der Macht. Also es gibt immer auch neben dem, wo alles gut ist, ja, bei, sagen wir mal, bei der Herr der Ringe im Auenland, da ist alles schön und gut und wir kennen das, wo die Hobbits leben, ist eigentlich alles schön, gibt es zwangsläufig immer auch die, sagen wir mal, dunkle Seite, die du nicht vorhersehen kannst, die aber dazugehört. Also so wie es Tag gibt, gibt es auch Nacht, ja, wie es hell gibt, gibt es auch dunkel. Und dieses Prinzip der, sagen wir mal, dieser, um es wieder sehr philosophisch auszudrücken, dieses Prinzip der Polarität ist halt ein Lebensprinzip, dem du überall begegnest. Ich finde es beeindruckend, dass man es sozusagen disziplinenübergreifend begegnet, also nicht nur in einem Fachgebiet, ja, sondern dass es Prinzipien gibt, diese sogenannten Urprinzipien oder Universalprinzipien, die du überall begegnest und die du halt eigentlich einmal verstehen musst. Und mich haben die ein Leben lang begleitet und ich habe sie bei, sagen wir, auch in meinem unternehmerischen Umfeld dann immer wieder noch auch tiefer kennengelernt, auch im Umgang mit Mitarbeitern, Wettbewerbern und so weiter und so fort. Aber konnte sie letztendlich immer zurückführen auf eines dieser Universalprinzipien, was mir dann auch geholfen hat, kluge Entscheidungen zu treffen. Und ich fände es wichtig, dass man, sagen wir mal, das wieder sieht und das auch wieder versteht, weil es heutzutage, glaube ich, viele dieser Universalprinzipien zwar erahnen und wie du sagst, jeder in seinem Leben erfährt, wir können sie aber nicht mehr so richtig beschreiben, weil einfach der Wald so groß geworden ist, dass wir ihn vor lauter Bäumen nicht mehr sehen.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich könnte stundenlang mit dir darüber philosophieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich führe es mal zurück auf einen Punkt zu Beginn unseres Gespräches. Ich habe gesagt, bis vor einiger Zeit wusste ich gar nicht, dass du dich so intensiv damit beschäftigst. Und woher ich das wusste, ich hatte erfahren, dass du ein Buch geschrieben hast. Das hatte mich in dem Moment, wo ich es erfahren habe, überrascht, weil du in den vielen Gesprächen so oft, also man nimmt dich natürlich als hochintelligenten und sehr schlauen Menschen wahr, aber ich wusste nicht, dass du so eine tiefe Neigung zur Philosophie hast. Und als ich dann gesehen habe, du hast ein Philosophiebuch geschrieben, ich habe es direkt bestellt und dann hat mir Amazon, glaube ich, geschrieben, ich bin auf der Vorbestellungsliste, es dauert noch ein paar Monate. Also insofern hatte ich es gesehen, da habe ich dich gleich angetickert, habe gesagt, so, also Ruben, jetzt erzähl, was ist da los? Das heißt, ich führe jetzt mal deinen Gedanken zu Ende und beginne mit einer neuen Frage. Ich gehe davon aus, dass du dann den Freizeittherapeuten nicht bräuchtest und dich einfach dann all das, was sich über die Jahre angeschaut hat, geprägt hat und deine Erfahrung, die du auch aus dem, du hast ja ein mittelständisches Unternehmen gebaut mit deinem Bruder und deinem Team, das hast du dann sozusagen auch mit dem verbunden, was dich eigentlich schon immer fasziniert hat und dann hast du das zu Papier gebracht. Wie kommst du dann dazu, das auch noch dann zu so viel Disziplin zu haben, das zu Papier zu bringen, dir einen Lektor zu suchen, einen Verlag zu suchen? Das ist ja dann alles, das artet ja wieder aus der Freizeit, ne? Aus der, ne? Ich so sinngemäß, ich gehe mal ins Theater oder ich schaue mir mal eine Aufführung an. Das artet ja wieder richtig in Arbeit aus. Beschreib mir doch mal diesen Prozess. Also, das habe ich nämlich wirklich nicht verstanden, dass du sagst, dass ich denke, okay, er kann mal nach 15 Jahren vielleicht ein bisschen mehr loslassen, hat auch Familie und dies und das. Und dann gibt er wieder Vollgas.
Ja. Ach ja, tatsächlich, das ist natürlich schon viel Arbeit, ne? Vor allem, wenn man irgendwie, bin ja jetzt kein irgendwie Multi-Autor oder so, sondern es ist wirklich das erste Mal in dem Umfang, dass ich sowas schreibe. Aber du weißt doch, wie das ist mit Themen, die dich total begeistern. Also, das nimmst du ja nicht als Arbeit wahr. Und die Themen habe ich ja, sagen wir, über die letzten Jahre oder Jahrzehnte immer schon im Hinterkopf und die haben mich ja immer schon begleitet und ich habe mir schon immer Notizen gemacht und habe mir das schon immer strukturiert, immer. Ja, also es ist das, was sozusagen mich im tiefsten Innern trägt, ja, wenn man das so sagen kann. Also das, was mich begeistert, also gibt es Grundprinzipien, sagen wir mal, auf denen alles aufbaut, ist eigentlich das, was mich wirklich begeistert. Und ich meine nicht nur Business-Prinzipien, die finden sich natürlich da auch, sondern auch wirklich Prinzipien, nach denen das Menschsein und die Natur funktioniert und wir Handlungsabweisungen aus denen auch ableiten können. Und ja, das war natürlich ein bisschen Arbeit, aber das hat sich nicht ganz so angefühlt. Und natürlich, musst es dann lesen. Und ich glaube, wenn es dann fertig ist, musst du es noch 20 Mal lesen und die Korrekturschleife vom Lektor lesen. Und dann wollen die vielleicht irgendwas anpassen. Und das ist eine völlig neue Welt, aber ja, spannend. Ja. Und jetzt ist es endlich soweit, dass es druckfertig ist und kann schon vorbestellt werden, genau, aber wird erst ausgeliefert in nächster Zeit.
Nenn mir mal den Titel, bitte.
Der Titel ist Verlorene Weisheit.
Wann erscheint das Buch?
Am 20. September.
20. September für diejenigen, die die Folge in einigen Jahren hören. 20. September 2025.
Ja, genau.
Oh Mann. Ja, Ruben, also ich freue mich schon wahnsinnig auf das Buch. Dachte, ich könnte mir das im Sommerurlaub durchschauen, aber das dauert dann wahrscheinlich dann noch ein paar Tage. Aber Ruben, das ist echt eine faszinierende Geschichte und ich möchte unbedingt mit dir, und ich hoffe, da bist du okay mit, ich möchte nämlich das Buch lesen und da möchte ich mit dir gerne nochmal in das Buch reingehen und über die einzelnen Prinzipien mal ein bisschen philosophieren und sprechen. Und ich hoffe, da bist du vielleicht so um Weihnachten rum, also November rum, für so eine Weihnachtsfolge nochmal für mich verfügbar, dass wir uns das dann nochmal genauer anschauen, wenn es okay ist für dich.
Ja, das hört sich doch gut an. Genau, dann haben wir bestimmt auch schon das erste Feedback und die ersten Lesererfahrungen. Ja, machen wir sehr gerne.
Und vor allen Dingen, ich habe es dann gelesen. Ne? Ich kann ja jetzt noch nicht im Inhalt nachbohren und ich bin eine Leseratte, muss ich dazu sagen. Und ich möchte das unbedingt lesen und dann mit dir drüber sprechen. Ich finde den Titel schon so faszinierend und so spannend. Und dann auch noch jemand aus unserer Branche, den ich dann kenne und der sich damit beschäftigt und dann auch ähnliche Interessen hat wie ich, wenn man so will. Ja, total klasse. Und danke, dass du dir diese Mühe und Zeit genommen hast, um da sozusagen dein Wissen und die Dinge zu teilen, die wichtig sind im Leben. Mensch, Ruben, hat mir total Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Super. Ja, ich danke dir, Christian. Toll, dass wir auch mal so ein bisschen genau über den medizinischen Tellerrand hinausgeblickt haben in die Ferne.
Oh, das machen wir. Und wir machen gleich direkt schon mal einen Termin ab. Und ihr könnt euch schon mal auf Teil 2 freuen, wenn wir das Buch oder wenn ich zumindest das Buch gelesen habe. Und wenn ihr es gelesen habt, ja, schreibt mir doch Fragen oder die ich dann mit Ruben hier bespreche, wo ich dann sehr alt aussehe, wenn wir über die Philosophie sprechen, aber zumindest euch auf die Reise so ein bisschen mitnehmen.
Das wäre doch großartig.
Vielen, vielen Dank, Ruben. Grüße Matthias, deine Frau, deine Kinder, deine Schwägerin, alle ganz, ganz lieb von mir, alle, die ich kenne.
Danke,
und, ja, dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, freut euch auf den 20.09. auf das Buch von Ruben Stelzner. Und ihr hört uns dieses Jahr nochmal in einer Folge. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst einen Kommentar bei Spotify oder iTunes. Schreibt mir auf jeden Fall Fragen an henrizi@opti-hc.de, die euch da diesbezüglich interessieren. Wer Forrest Gump nicht kennt, gucken. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.